Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Im Krieg gegen die Ukraine, da kommt Russland offenbar nicht voran. Immer wieder werden Städte und Regionen, hauptsächlich im Osten, zwar angegriffen, aber auch die Ukraine kann Geländegewinne verbuchen. Am Montag feiert Russland das Ende des Zweiten Weltkrieges mit einer Parade. Das Ende des Krieges gegen die Ukraine dagegen ist scheinbar in weiter Ferne. Ob der deutsche Kanzler und weitere Vertreter der Staatsspitze an diesen Feiern in der Ukraine, dort wird auch gefeiert, teilnehmen werden, das ist weiter unklar. Eingeladen sind sie jedenfalls. Denn der französische Staatspräsident Macron hat sich für den Montag in Berlin angesagt, nachdem er heute seine zweite Amtszeit angetreten hat. Es wird nun spekuliert, ob Scholz und Macron gemeinsam dann in die Ukraine reisen werden. Die Stadt Mariupol und das große Stahlwerk dort sind das Symbol geworden für die Schrecken des russischen Krieges gegen die Ukraine. Es ist fast nichts mehr übrig, kein Stein steht mehr auf dem anderen und doch leben dort noch Menschen, Zivilisten und auch Soldaten. Die zu retten, das will die Ukraine erreichen, doch der Erfolg ist mäßig. Auch in anderen Landesteilen gehen die Kämpfe weiter.
Den ganzen Tag und die ganze Nacht immer nur werde gebombt, erzählt Wladimir, ein Rentner aus Kharkiv. In nur einem Monat hätten die Russen mehr zerstört als in den 5 Jahren während des Zweiten Weltkrieges, erzählt der Mann. Die ostukrainische Stadt Kharkiv ist Teil einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die seit Donnerstag läuft. Auch weil der russische Vormarsch im Osten und Südosten der Ukraine zuletzt ins Stocken geraten war. Die ukrainische Gegenoffensive wird derzeit allerdings nicht nur rund um Kharkiv geführt, wie das Institute for the Study of War analysiert, sondern auch im Norden um die Stadt Tschernihiw und im Süden in der Nähe von Mykolaiv. Pavlo Kowalczuk, der Sprecher des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, sagte am Vormittag, rund um Tirkuni und Tischki haben die Invasoren 3 Brücken in die Luft gesprengt, um die ukrainische Gegenoffensive zu verlangsamen. Die Kämpfe im Osten des Landes nehmen Medienberichten zufolge derweil zu. Auch so wird gemutmaßt, weil in Russland am Montag das Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert wird. Der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und weil dieser Kampf gegen den Faschismus in der russischen Erzählung heute in der Ukraine weitergeführt wird, warnte Volodymyr Selenskyj nun seine Bürger, gerade in diesen Tagen vorsichtig zu sein. Die russischen Streitkräfte beschießen weiter unser Territorium, sowohl mit Raketen als auch aus der Luft. Deshalb bitte ich alle unsere Bürger, gerade in diesen Tagen, ignorieren Sie den Fliegeralarm nicht. Es ist Ihr Leben und das Ihrer Kinder. Und befolgen Sie strikt die Regeln der öffentlichen Ordnung und die Ausgangssperren. In den sozialen Medien tauchten Bilder aus Mariupol auf, die Menschen zeigen, wie sie die Straßen der nun fast vollständig von russischen Streitkräften eingenommenen Stadt säuberten. Andere Bilder zeigen, wie ukrainische und lateinische Ortseinfahrtsschilder abgebaut und durch russische ersetzt werden. Wird es damit auch eine russische Militärparade in Mariupol geben? Zumindest der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verneinte das gestern noch und sagte gegenüber russischen Journalisten, dass ihm keine offiziellen Delegationen bekannt seien, die nach Mariupol reisen würden. Außerdem seien große Feierlichkeiten in der Stadt dieses Jahr nicht möglich. Doch, fügte der Kreml-Sprecher Peskow hinzu, die Zeit wird kommen und dann wird es dort große Feierlichkeiten geben.
Annette Kamera über die Lage in der Ukraine. Deutschland liefert also schwere Waffen dorthin. Die Bundesregierung hat erklärt, dass zusätzlich zu den Abwehrpanzern Gepard demnächst auch Selbstfahrhaubitzen an die Front rollen werden. Und zwar aus deutschen Beständen und Produktion. So viel Klarheit besteht also nun. Und auch die beiden Staatspräsidenten, Selenskyj und Steinmeier, haben sich ausgesprochen, sodass der Kanzler eigentlich auch nicht mehr die beleidigte Leberwurst spielen muss. Doch jetzt kommt eine neue diplomatische Herausforderung auf Scholz zu. Da ihn der ukrainische Präsident für den Montag eingeladen hat, um an den Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges teilzunehmen. Denn eigentlich hat Scholz ja gar keine Zeit dazu. Der 9. Mai, Siegesfeiern und Freundschaftsbesuche. Katharina Hamburger ordnet ein.
Mehr Waffen an die Ukraine, um Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzubauen, damit er in Verhandlungen gehe. Das ist aus Sicht von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt notwendig.
Weil ich der festen Auffassung bin, dass wir nicht in die Gefahr geraten dürfen. Wir, sage ich bewusst, als Europäerinnen, als der Westen, als Demokratinnen und Demokraten, dass Putin siegreich davon geht. Und siegreich würde eben auch heißen, dass die Ukraine gespalten wird. Siegreich würde auch heißen, dass, was er ja versucht, die Ukraine, aber auch die ukrainische Identität zu vernichten, in Frage zu stellen, wie er das schon die ganze Zeit tut.
So die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Frage der Waffenlieferungen hat in der Vergangenheit immer wieder für innenpolitische Diskussionen gesorgt. Zögerlichkeit war vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen worden. Vor etwas mehr als einer Woche hatte die Bundesregierung nun angekündigt, mit den Gepard-Panzern erstmals auch schwere Waffen an die Ukraine liefern zu wollen. Schon damals gab es Hinweise, dass es Probleme mit der Beschaffung der Munition des von der Bundeswehr schon vor rund 10 Jahren ausgemusterten Flugabwehrpanzers geben könnte. Dies scheint sich nun zu bestätigen. Zumindest berichtet die Zeitung Die Welt und bezieht sich dabei auf ukrainische Regierungskreise, dass die Bundesregierung bislang keine passende Munition auftreiben konnte. Diese Woche wurde außerdem bekannt, dass die Bundesregierung auch 7 Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine liefern will. Diese Entscheidung kommt aus Sicht des CDU-Verteidigungsexperten Henning Otte viel zu spät. Sie erfolge erst, nachdem die Niederlande in Vorleistung gegangen seien. Nun müssten rasch ukrainische Soldaten an den Haubitzen ausgebildet werden, sagte Otte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie hätte sich auch gewünscht, dass Deutschland schneller, deutlicher und klarer handle, sagte Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt im Deutschlandfunk.
Gleichzeitig ist es natürlich gut und richtig, das vernünftig zu machen und so, dass es dann auch funktioniert. Das ist ja so ähnlich wie mit den Sanktionen. Es muss dann auch klappen und es muss natürlich im Verbund klappen. Ich bin aber sicher, dass es wirklich darauf ankommt, dass wir bereit sind, das zu liefern, was wir liefern können.
Auch die Erwartungen der Ukrainer an Deutschland sind hoch, was die Unterstützung des Landes betrifft. Bei einem offenbar klärenden Gespräch zwischen Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat dieser nach eigenen Angaben den Bundespräsidenten und auch Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew eingeladen. Er bezeichnete es bei einem Gespräch mit der Londoner Denkfabrik Chatham House als wirkungsmächtigen Schritt, wenn Scholz am 9. Mai in die Ukraine käme. An diesem Tag feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Druck, dass der Kanzler zu einem Besuch in das von Russland überfallene Land aufbrechen soll, kommt auch von der Opposition. Unionsfraktionschef Friedrich Merz schrieb in einem Newsletter an die CDU-Mitglieder nach seiner Reise in die Ukraine, er habe davor und danach das Gespräch mit dem Bundeskanzler gesucht. Dieser Austausch sei gut und ändere trotzdem nichts daran, dass der Bundeskanzler schon längst ebenfalls in die Ukraine hätte fahren müssen, so Merz. Scholz selbst wird aber zumindest am 9. Mai nicht nach Kiew reisen. Von Seiten der Bundesregierung wird darauf verwiesen, dass an diesem Tag der französische Präsident Emmanuel Macron zum Antrittsbesuch in Berlin erwartet wird. Am Sonntag, den 8. Mai, berieten Scholz, seine G7-Kollegen und der ukrainische Staatspräsident in einer Videoschalte am historischen Jahrestag des Weltkriegsendes über die Lage in der Ukraine. Der Bundeskanzler will am Sonntag außerdem eine Fernsehansprache halten. Er habe sich dazu entschieden, weil es sich um einen besonderen Jahrestag handle. Zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, befänden sich nun im Krieg, so eine Regierungssprecherin. Unterstützung für seinen Kurs erhält Scholz aus der eigenen Partei. Der Kanzler entscheide, ob und wann er reise. Scholz sei im engen Austausch mit der ukrainischen Führung, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil in der Welt am Sonntag. Er kündigte außerdem eine Aufarbeitung der sozialdemokratischen Außen- und Sicherheitspolitik, auch in Bezug auf Russland, an. Die parteiinterne Kommission Internationale Politik soll in den kommenden Monaten die künftigen Grundsätze dazu bestimmen. Dazu gehöre auch der kritische Blick zurück, so Klingbeil.
Die innenpolitische Diskussion um die Hilfe für die Ukraine, Katharina Hamburger. Der Osten und der Südosten der Ukraine sind verwüstete Landstriche, gebeutelt von ständigen Angriffen der russischen Artillerie und von Raketeneinschlägen. Eingeschüchtert harren viele Menschen in ihrer Heimat aus. Zwar werden hin und wieder Fluchtkorridore eingerichtet, doch die funktionieren auch nicht immer. Und einige wenige mutige und hilfsbereite Menschen versuchen in dieser Gefahr, diejenigen zu retten, die sich nicht gut selbst helfen können.
Auf dem Hof einer Hilfsorganisation in Dnipro packen Ehrenamtliche mit an. Auch Nikita steht inmitten von Nudelpaketen, Konserven, Kleidung, Decken, Kartoffelsäcken und Hygieneartikeln und packt Lebensmittel in einen weißen Kastenwagen. Gleich macht er sich auf den brandgefährlichen Weg in Richtung Kramatorsk, um Menschen aus der Gegend dort zu evakuieren.
Es werden jeden Tag Menschen evakuiert. Es ist nur schwierig, Verbindung zu ihnen zu bekommen.
bekommen. Wenn wir die haben und ihre Adresse kennen, dann geht es. Vor allem ältere Leute sind geblieben. Sie können nirgendwo hin und es ist für sie hier sehr schwierig. Vor dem Krieg war Nikita Barkeeper in Mariupol und er schaffte es vor einem Monat auf eigene Faust von dort wegzukommen. Nun hilft Nikita anderen. Unter anderem aus Kharkiv und Slawiansk haben Nikita und seine Freunde schon Menschen geholt. Eine konkrete Anlaufstelle haben sie nicht und sie finden die Menschen vor allem über Social Media oder stellen sich einfach an einen Bahnhof und fragen, wer mit möchte. Es geht aber auch über Bekannte, Freunde, Verwandte oder Nachbarn. So finden wir die Menschen. Und wenn wir ihre Adresse haben, fahren wir hin und holen sie ab. Nikita macht das ehrenamtlich und er fährt in der Regel ohne Schutzweste, ohne Helm, ohne Sicherheitsbegleitung, dafür mit einem Auto, dessen Motor bedenklich scheppert. Das ist wie ein Roulette, erzählt Kolja. Denn immer wieder überlegen es sich die Leute auch anders. Der energiegeladene 33-Jährige trägt eine dunkle Latzhose über dem gelben Sweatshirt und eine dunkle Mütze. Er kommt aus dem von russischen Truppen zerstörten Walnawacha und in seinem anderen Leben war er Geschäftsmann. Ich bin ein ganz normaler Typ, kein Held. Und manchmal bin ich auch müde oder deprimiert. Aber wenn ich Menschen helfe, dann fühle ich Energie und fühle mich nicht so schuldig. Ich rede mit vielen Freunden in oder außerhalb der Ukraine und viele haben Depressionen, weil sie nicht wissen, wie sie helfen sollen. Den Soldaten, den Zivilisten oder auch Tieren. Als wir in Kharkiv und Saltivka waren, das war schon angsteinflößend. Denn diese Gegend wird jeden Tag angegriffen. Um die 50 Menschen haben Kolja und seine Freunde schon aus den umkämpften Gebieten gebracht, nahe der Frontlinie, nahe Angriffen russischer schwerer Waffen, unter hohem persönlichem Risiko. Ich und mein Freund haben zum Beispiel ein altes Ehepaar aus Kramatorsk gerettet. Er war blind und sie hatte Probleme mit den Beinen. Und wir haben sie einen Tag geholt, bevor der Bahnhof in Kramatorsk angegriffen worden ist. Und wir haben ihnen dann noch weiter ins Ausland geholfen. Kolja beunruhigen die vielen russischen Raketenangriffe der letzten Zeit, die auch in Dnipro eingeschlagen haben. Niemand weiß, wo es in der Ukraine am sichersten ist. Tags darauf am späten Abend biegt der weiße Kastenwagen wieder um die Ecke. Es war anstrengend, so Kolja, und es gab kein Benzin und Probleme mit dem Auto. Doch er und Nikita haben rund 25 Pakete mit Lebensmitteln und Medikamente übergeben und drei Menschen und den braun-weißen Hund Nora evakuiert, der auf dem Arm der 14-jährigen Lena vor Angst zittert. Sie und ihre Mutter Marina Poljakova sind aus Slawiansk. Müde und blass stehen sie neben dem Wagen. Wir werden schon 9 Wochen lang beschossen und haben beschlossen, wegzugehen, denn weder am Tag noch in der Nacht konnten wir schlafen. Und mit Hilfe dieser Freiwilligen hier konnten wir weg. Nikita und Kolja haben einmal mehr ihr Leben riskiert. Und sie wollen wieder losfahren und Menschen helfen in diesem Krieg, der wohl noch lange dauern wird.
Rettung auf eigene Faust in der Ukraine. Andrea Beer berichtete von dort. Die Informationen am Abend im Deutschlandfunk, 18.23 Uhr. Verschiedene russische Oligarchen stehen auf der Sanktionsliste der EU. Sie dürfen nicht mehr einreisen und ihr Vermögen kann eingefroren werden. Das gilt auch für bewegliche Güter, wie zum Beispiel für Schiffe. Und in diesem Zusammenhang kommt aus Italien die folgende Geschichte. Dort wird ein Luxusschiff festgehalten, das direkt in Verbindung mit Wladimir Putin gebracht wird. Moritz Pompel.
Italiens Finanzminister Daniele Franco hat ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Demnach darf die Luxusjacht Scheherazade nicht mehr in See stechen. Vorausgegangen waren offenbar Vorbereitungen, das Schiff zum Auslaufen vorzubereiten. Die New York Times hatte berichtet, dass Crewmitglieder die Yacht eilig beladen und aufgetankt hätten. Das 140 Meter lange Schiff liegt seit September zu Wartungsarbeiten im Hafen von Marina di Carrara in der Toskana. Offizieller Besitzer ist laut der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera der russische Oligarch Eduard Chudainatow, ehemaliger Präsident des russischen Erdölkonzerns Rosneft. Italien will ihn auf die Sanktionsliste der EU setzen lassen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. So wäre es dann auch möglich, die Yacht mit einem Wert von rund 650 Millionen Euro nicht nur festzusetzen, sondern auch zu beschlagnahmen. Das Schiff wird immer wieder mit Wladimir Putin in Verbindung gebracht. Nach Recherchen des Kreml-Gegners Alexei Nawalny soll es dem russischen Präsidenten gehören. Das italienische Wirtschaftsministerium äußert sich dazu nicht. Es sieht aber erhebliche wirtschaftliche und geschäftliche Verbindungen zwischen dem offiziellen Eigentümer der Scheherazade und bedeutenden Persönlichkeiten der russischen Regierung.
Italien legt ein Oligarchenschiff an die Kette, soweit Moritz Pompel. Die Internetseiten mehrerer deutscher Sicherheitsbehörden sind offenbar durch Hacker angegriffen worden. Die Polizei geht davon aus, dass pro-russische Kräfte dahinter stecken. Claudia Plass berichtet.
Wie der Spiegel schreibt, seien unter anderem die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, der Bundestag, die SPD-Website von Bundeskanzler Scholz und das Bundesverteidigungsministerium betroffen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte dem ARD-Hauptstadtstudio, es habe entsprechende Angriffe gegeben. Die Internetauftritte des Ministeriums und der Bundeswehr seien in den vergangenen Tagen mehrfach ausgefallen und kurzfristig nicht erreichbar gewesen. Ernste Auswirkungen hat es demnach aber nicht gegeben. Die Störungen hätten schnell behoben werden können, so der Sprecher. Wie der Spiegel berichtet, sollen pro-russische Aktivisten hinter den Angriffen stehen. Das Blatt bezieht sich dabei auf einen internen Behördenbericht. Bei den Attacken soll es sich um Angriffe handeln, bei denen Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert werden, dass das System die Aufgaben nicht mehr bewältigen kann.
Soweit Claudia Plass. Der französische Präsident Macron, der ist bei der jüngsten Wahl im Amt bestätigt worden. Er konnte sich dabei zwar wie in der Runde vor 5 Jahren gegen seine rechte Herausforderin Marine Le Pen durchsetzen, doch die hat dabei gehörig an Stimmen gewonnen. Und nicht nur das, weil die linken Parteien in der Wahl so schlecht abgeschnitten haben, verbünden die sich nun für die anstehende Parlamentswahl. Und da stehen deren Chancen dann ganz gut. So startet also der neue, alte Präsident Macron, der heute ein zweites Mal in sein Amt eingeführt wurde. Christiane Kess aus Paris.
Nüchterner als bei Macrons erster Amtseinführung 2017, als sich der frisch gewählte Präsident im Militärfahrzeug über die Champs-Élysées fahren ließ, aber dennoch feierlich. Unter den Klängen des Oboenkonzerts von Georg Friedrich Händel ging der wiedergewählte Präsident langsam durch den Festsaal des Élysée-Palastes. Im Hof schritt Macron Repräsentanten der Armee ab. 21 Kanonenschüsse vollendeten das strikte Protokoll der Zeremonie. In seiner kurzen Rede erinnerte Macron an die Krisen seiner Amtszeit, den Krieg in der Ukraine, die Pandemie oder den Klimawandel. Selten seien das Land und die Welt mit so vielen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Da, wo viele Völker sich für den Rückzug entschieden haben, nationalistischen Versuchungen und der Nostalgie der Vergangenheit nachgegeben haben, hat das französische Volk ein eindeutiges Zukunftsprojekt gewählt. Das der Republik und Europas, ein Projekt der Unabhängigkeit in einer unsicheren Welt, eines des wissenschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritts. So nahm Macron Bezug auf seinen Wahlsieg gegen Marine Le Pen, die für die extrem Rechte das stärkste Wahlergebnis ihrer Geschichte einfuhr. Die Franzosen, die heute anders seien als vor 5 Jahren, hätten seine erste Amtszeit nicht einfach verlängert. Es sei ein neues Mandat. Macron richtete den Blick nach vorn.
Agir.
Handeln, um aus unserem Land eine stärkere landwirtschaftliche, industrielle und wissenschaftliche Kraft zu machen. Handeln für eine Gesellschaft mit Vollbeschäftigung und einer gerechten Verteilung der Wertschöpfung. Handeln, um aus unserem Land eine große ökologische Kraft zu machen durch einen radikalen Wandel unserer Produktions- und Transportmittel. Handeln, um weiter die Ungleichheit an ihrem Ursprung zu bekämpfen, indem wir unsere Schulen und unser Gesundheitssystem neu gründen.
Notre école et notre santé.
Dabei will Macron künftig alle gesellschaftlichen und politischen Kräfte stärker einbeziehen. Das zeigte sich auch bei der Auswahl der 450 geladenen Gäste, Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien, Geistliche oder Vertreter der Zivilgesellschaft verfolgten die Worte des Präsidenten unter den goldenen Kronleuchtern des prunkvollen Saals. Zum ersten Mal waren zur Amtseinführung mit ihren vielen Symbolen auch 2 ehemalige Präsidenten geladen, der konservative Nicolas Sarkozy und der Sozialist François Hollande. In Macrons erster Amtszeit haben ihm Kritiker einsame Entscheidungen vorgeworfen. Seine Reformen hatten die gewaltsamen Proteste der Gelbwestenbewegung ausgelöst. Nun versprach der Präsident:
Agir
Handeln wird nicht bedeuten, Reformen aneinander zu reihen, als würde man unserem Volk vorgefertigte Lösungen geben. Handeln bedeutet jetzt Zusammenschluss, Respekt, Bedacht und die Vereinigung aller. Wir müssen zusammen eine neue Methode erfinden, mit der wir einen neuen produktiven, sozialen und ökologischen Vertrag schließen können.
Produktiv, sozial und ökologisch.
Das Land brauche eine demokratische Renaissance, so Macron. Renaissance, so heißt nun auch seine Partei, bislang La République en Marche. Es gilt, sich für die anstehende Parlamentswahl im Sommer aufzustellen. Bisher war es üblich, dass mit dem geltenden Mehrheitswahlrecht der gewählte Präsident auch eine Mehrheit an Parlamentariern stellt. Aber Macron bekommt starke Konkurrenz von links. Die linken Parteien haben sich zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen, unter der Führung der radikal-linken Partei Unbeugsames Frankreich. Deren Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon verpasste bei der Präsidentschaftswahl nur knapp die Stichwahl. Jetzt ruft er die Wählerinnen und Wähler dazu auf, ihn zum Premierminister zu machen, mit einer Mehrheit von linken Abgeordneten. Sollte es tatsächlich dazu kommen, könnte Macron als Präsident wichtige Punkte seines Programms nicht umsetzen.
Zweite Amtseinführung des französischen Präsidenten Macron, unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Ein halbes Jahr war er auf der Raumstation ISS und seit heute früh, da ist Matthias Maurer zurück in Deutschland. Und hier unten auf der Erde, da herrschen plötzlich ganz andere politische Spannungen als im Weltall. Und die Sorge ist nun groß, dass sich das ebenfalls ändern könnte. Daniela Müllenborn.
Hey. Super, vielen Dank fürs Kommen.
Mit viel Applaus und Deutschlandfähnchen begrüßten ihn Angehörige und Freunde auf dem militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens, wo Matthias Maurer um 0.40 Uhr aus einer Maschine der Luftwaffe ausstieg, 18 Stunden nachdem er und drei amerikanische Crewmitglieder in einer Raumkapsel vor der Küste des US-Staates Florida gelandet waren.
Heute Morgen, als wir gelandet sind, da hatte ich mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt. Aber so nach einer halben Stunde hat dann die Schwerkraft so richtig eingesetzt und also ich bin jetzt noch eigentlich recht wackelig auf den Beinen. Auch da beim Gehen merkt man das vielleicht noch ein bisschen. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich pudelwohl und bin sehr, sehr glücklich, wie die ganze Mission gelaufen ist, sehr zufrieden.
Die Weltraummission Cosmic Kiss, für die der 52-jährige Saarländer 177 Tage im All war und mehr als 100 wissenschaftliche Experimente gemacht hat, plus Hausmeisterarbeiten an der ISS, für die er die Raumstation auch verlassen musste. Von seinem Chef Josef Aschbacher, dem Präsidenten der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, bekam Matthias Maurer Bestnoten.
Da hat er sehr viele auch Schulklassen instruiert, Informationen bereitgestellt, wie das Leben im Weltall funktioniert und was man lernen kann und was man auch für den Menschen oder auch für die Erde lernen kann. Und er hat sich unheimlich eingesetzt. Er ist auch sehr beliebt bei seinen Kollegen.
Auch mit den russischen Kollegen hat sich Matthias Maurer gut verstanden. Der während seiner Mission ausgebrochene russische Angriffskrieg in der Ukraine habe alle ISS-Mitglieder sehr bedrückt.
Also ich würde sagen, meine russischen Kollegen, das sind meine Weltraumbrüder, genauso wie meine NASA-Kollegen meine Weltraumbrüder und Weltraumschwestern sind. Ich habe mich wunderbar mit denen verstanden, sind ganz, ganz tolle Menschen. Oben auf der ISS herrscht eigentlich Einigkeit. Jeder ist gegen das, was auf der Erde momentan passiert. Und also da sind wir alle eins.
Zurück auf der Erde freut er sich auf eine Pizza, einen Salat und einen Latte Macchiato mit ganz viel Milchschaum. Und darauf, dass der Tag nicht mehr so durchgetaktet ist.
Klar, die 6 Monate auf der ISS, die waren stark ausgelastet, stark durchgeplant. Und man ist eigentlich nie Herr seines eigenen Tagesablaufs. Und ich freue mich jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen auf mehr Freiheit im eigenen Leben, im eigenen Tagesablauf.
Das muss aber jetzt erst noch warten. Matthias Maurer wird noch mindestens 3 Wochen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Dort soll er noch eine Reihe medizinischer Tests durchlaufen, bei denen die Themen Gleichgewicht, Fitness und Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt stehen. Und dort wird er nach 2700 Erdumrundungen wieder an das Leben auf der Erde gewöhnt. Mit den Gedanken wahrscheinlich oft im Weltall.
Ja, natürlich. Also ein halbes Jahr oben zu fliegen, zu schweben, ein Traum, auf den ich sehr lange hingearbeitet habe, der ist jetzt zu Ende. Na, ich will nicht sagen, dass der Traum zu Ende ist. Die Mission ist zu Ende. Ich würde sagen, der Traum geht eigentlich weiter.
Matthias Maurer zurück auf der Erde und in der Schwerkraft. Und das ist auch das Stichwort für den Sport. Maximilian Rieger, heute Fußball-Bundesliga, der vorletzte Spieltag in der Saison. Sind heute Nachmittag schon Ergebnisse gefallen?
Ja, es steht fest, wer nächstes Jahr international spielen wird. Es steht aber noch nicht fest, in welchem Wettbewerb. Der 1. FC Köln hat es zum Beispiel geschafft, sich zu qualifizieren, liegt aber nach der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg nur auf dem 7. Platz, der für die Conference League reichen würde. Jan Wochner.
Surreale Szenen nach Abpfiff auf dem Rasen des Kölner Stadions. Trotz der 0:1-Niederlage stürmten Kölner Fans den Rasen, trugen ihren Torjäger Anthony Modest auf Händen übers Feld. Köln spielt nächste Saison trotz des 0:1 im Europapokal. In Feierlaune waren die FC-Spieler aber nach Abpfiff nicht, denn Köln war gegen Wolfsburg über weite Strecken die bessere, die tonangebende Mannschaft. Nutzte seine Top-Chancen gerade in der Anfangsphase aber nicht. Entweder scheiterte der FC am Pfosten oder am starken Wolfsburg-Keeper Perwan. Die Niedersachsen trafen ihrerseits kurz vor der Pause. Eine tolle Kombination über mehrere Stationen vollendete Yannick Gerhardt mit dem Tor des Tages. Am Ende störte das die Kölner Fans wenig. Sie feiern den Europapokaleinzug.
Der SC Freiburg hätte heute sogar einen großen Schritt Richtung Champions League gehen können. Der SC verliert aber gegen Union Berlin mit 1:4. Union ist damit ebenfalls nächstes Jahr wieder europäisch mit dabei. Julia Metzner berichtet.
Uneuropa heißt übersetzt, Union Berlin ist auch in der kommenden Saison wieder im Europapokal dabei. Die T-Shirts mit genau dieser Aufschrift wurden nach dem 4:1-Erfolg in Freiburg übergestreift. Freiburg hatte zwar mehr vom Spiel, aber Union war effizienter und führte schon zur Pause nach den Treffern von Prömmel, Trimmel und Becker mit 3:0. Nach dem 1:3 von Höhler kam nach einer Stunde noch mal Hoffnung im ausverkauften Freiburger Stadion auf. Aber für den Schlusspunkt sorgte wieder Union. Schäfer traf in der 90. Minute zum 4:1 Endstand. Damit hat Union jetzt wie Freiburg noch die Chance, sich sogar für die Champions League zu qualifizieren.
Keine Chance mehr auf Europa hat hingegen die TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer verlieren 2:4 gegen Leverkusen, die damit sicher Tabellendritter werden. Stefan Kerstold.
Bayer Leverkusen sichert sich mit dem 4:2-Erfolg bei der TSG Hoffenheim vorzeitig den Platz in der Königsklasse. Zur Pause, da führte 1899 noch mit 2:1 das 1:0 von Rüther. In der 22. Minute konnte Patrick Schick zwar ausgleichen, doch vor der Pause noch Christoph Baumgartner mit der erneuten Führung für Hoffenheim. Dann reichten 2 Minuten, um das Spiel zu drehen. Zunächst Moussa Diaby zum 2:2 und dann 2 Minuten später Patrick Schick mit Saisontreffer Nummer 24 zum 2:3. Den Schlusspunkt, den setzte dann Lucas Alario in der Nachspielzeit zum Endstand von 2:4. Hoffenheim mittlerweile 8 Spiele ohne Sieg. Bayer Leverkusen feiert den Einzug in die Champions League.
Und Borussia Dortmund kann die Vizemeisterschaft feiern nach einem 3:1-Sieg bei Absteiger Greuther Fürth. Und heute Abend kann Hertha BSC im Spiel gegen Mainz 05 den endgültigen Klassenhalt sicherstellen. Und in der zweiten Liga hat der HSV sich zumindest vorerst auf Platz 2 vorgeschoben, also auf einen direkten Aufstiegsplatz. Er kann auch aus eigener Kraft, egal wie die anderen Teams spielen, jetzt den Aufstieg direkt schaffen. Mats Nicholson über den 2:1-Sieg gegen Hannover 96.
Anders als in den Vorjahren beweist der Hamburger SV Nervenstärke im Saisonfinale. Glatzels beiden Toren in der ersten Hälfte folgte direkt der Anschlusstreffer von Sebastian Kerk. Hannover 96 machte ein richtig gutes Auswärtsspiel. Aber der HSV beschränkte sich nicht aufs Verteidigen, suchte immer wieder den Weg nach vorn und hatte vor allem in der Schlussviertelstunde gute Chancen, das dritte Tor zu erzielen. Der HSV kann den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Ein Sieg am letzten Spieltag in Rostock und die Relegationsteilnahme ist sicher. Mit Patzern von Konkurrent Werder Bremen wäre sogar der direkte Aufstieg möglich. Für eine Nacht steht der Hamburger SV auf Platz 2 und hofft jetzt auf einen Bremer Ausrutscher in Aue.
Außerdem gewinnt Heidenheim 2:0 gegen Regensburg und Ingolstadt und Rostock trennen sich 0:0. Der Giro d'Italia, die große Radrundfahrt durch Italien, ist immer noch in Ungarn zu Gast. Nach der ersten Etappe gestern gab es heute ein Einzelzeitfahren mit einer Schrecksekunde für Emanuel Buchmann. Holger Gerska berichtet.
Voriges Jahr musste Emanuel Buchmann nach einem Sturz den Giro d'Italia aufgeben. Damals lag er in aussichtsreicher Position. Im Jahr davor kostete ihn ein Sturz in der Vorbereitung die gute Tour de France-Form. Und nun wieder ein Crash. Ausgerechnet im Einzelzeitfahren rutschte ihm das Vorderrad weg. Es sieht nicht nach einer gravierenden Verletzung aus, aber in der Gesamtwertung liegt der Ravensburger jetzt erstmal deutlich zurück. Er verlor knapp 1 Minute. Ganz anders lief es für seinen Teamkollegen Lennart Kemner. Der Tour de France-Etappensieger hielt nach einer starken Fahrt lange die Bestzeit und kam letztlich mit 17 Sekunden Rückstand auf einen guten 8. Platz. Gewonnen hat dieses Zeitfahren durch die Budapester Innenstadt mit dem Bergaufziel am Burgpalast etwas überraschend der Brite Simon Yates. Mit Platz 2 baute der Sieger der ersten Etappe, der Niederländer Mathieu van der Poel, seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.
Informationen von Holger Gerska und mehr Sport gleich um 19.10 Uhr. Dann mit mehr Informationen auch zum Verkauf von Chelsea London. Der Club soll für rund 2,5 Milliarden Euro an ein Konsortium eines US-Investors verkauft werden.
Soweit also der Sport für den Moment mit Maximilian Rieger. Das waren die Informationen am Abend für heute. Schönen Samstagabend noch. Ich bin Jochen Fischer.